Ja, vielen Dank für die Vorbereitung auf die Predigt. Es ist immer sehr interessant, wenn man sich selber auf eine Predigt vorbereitet, dann merkt man, wie so viele Puzzleteile einfach da reinpassen, weil man sehr fokussiert ist auf das, was man noch sagen möchte. Es ist einfach so, dass wir heute schon in zwei Liedern etwas darüber gesungen haben, oder dass ihr, also ihr habt die Antwort eigentlich schon ausgesprochen auf viele Dinge, auf viele Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Aber trotzdem wollen wir darüber reden. Das Thema heute soll heißen, Gutes auch in Schwierigkeiten. Erstmal dachte ich, dass ich sage, Gutes auch in Anfechtung. Aber Anfechtung ist so ein Wort, was wir vielleicht auch nicht alltäglich gebrauchen. Es ist doch so, wer kann mit dem Begriff Happy Family was anfangen? Happy Family, ach, wir sind doch alle so eine Happy Family, uns geht's gut, wir sind Strahleleute, Strahlemänner, Strahlefrauen. Es gibt den Begriff Friede, Freude, Eierkuchen, ihr kennt ihn alle. Es ist interessant, wofür steht Friede, Freude, Eierkuchen? Es ist eine Redewendung, die eine nur oberflächlich intakte, scheinbar friedlich sorglose Fassade innerhalb einer Gesellschaft beschreibt. Und wirklich das Wort, was, ich sag mal, dieses Friede, Freude, Eierkuchen zum Einsturz bringen kann, ist dieses scheinbar. Friede, Freude, Eierkuchen ist eine scheinbar friedlich sorglose Fassade. Und es ist ja wirklich so, dass wir lieber über Erfolg als über Schwierigkeiten sprechen. Wenn ihr mich fragt, dann teile ich euch lieber das Sorglose mit, das Leichte in meinem Leben, das Positive. Wir sind Menschen, die sehr offen und ehrlich reden über unsere Erfolge und sehr, ja, eingeschränkt, sehr zurückhaltend, sehr zögerlich über das Schwere, was uns vielleicht ereilt. Und ich finde es interessant, dass selbst unter Christen, unter Kindern Gottes, Schwachheit, schwierige Phasen, Kummer, vielleicht Sorgen, Angst und Nöte oft ausgeklammert werden. Es ist so, dass heute auch unter den evangelikalen Christen andere Begriffe unser Glaubensleben prägen. Wir sprechen heute über Gesundheit als von Gott gegeben. Wir sprechen über Erfolg. Wir sprechen über Reichtum, fassen das alles zusammen und sagen, Mann, sind wir gesegnet. Wir sprechen selten über Krankheit, noch seltener über Probleme, vielleicht gar nicht über Armut. Und wenn es doch bei dir so ist, also wenn du Probleme hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, wenn du nicht so gesegnet bist, hey, was ist los mit dir? Was stimmt da bei dir nicht? Ist da vielleicht irgendwas in deinem Glaubensleben? Hast du vielleicht irgendwas, wo du vielleicht nicht ganz so richtig unterwegs bist, weil zu einem strahlenden Christen passt das ja doch nicht. Das führt dazu, dass wir uns oft, wenn wir uns in so eine Situation befinden, zurückziehen, dass wir oft ruhig werden, dass wir oft anfangen, einfach zu schweigen, Dinge allein zu tragen. Und oftmals denken wir, gefühlt bin ich der Einzige, dem es nicht so gut geht. Gefühlt bin ich der Einzige, der sich in Schwierigkeiten befindet, weil wenn ich mich umschaue, sehe ich nur Happy Family, Friede, Freude, Eierkuchen, alles Strahlemänner. Wir machen mit den Männern bei uns in der Gemeinde den Tick-Kurs und da müssen die Männer Fragen beantworten, auch persönliche Fragen oder ich will sagen dürfen. Und wisst ihr, es gibt viele, denen geht es gar nicht so gut, wie es nach außen hin aussieht. Und das ist das Schöne, dass wir die Bibel haben, Gottes Wort. Es ist ein Buch, was wirklich alle Bereiche unseres Lebens anspricht. Die Bibel ist ein absolut ehrliches und authentisches Buch. Die Bibel spricht über Erfolge, die Bibel spricht aber auch sehr oft über Versagen, über Versuchung, über Anfechtung und über Fallen von wirklich Männern und Menschen nach dem Herzen Gottes. Und ich wollte mit euch über den Jakobusbrief sprechen. Der Schreiber des Jakobusbriefes ist wer? Wer hat den Jakobusbrief geschrieben? Jakobus. Wahnsinn. Es gibt heute keine Belohnung für das Beantworten von Fragen. Ich habe keine Brezel dabei. Schreiber des Jakobusbriefes ist Jakobus selbst. Und zwar der Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Maria und Josef haben nach Jesus noch weitere Kinder bekommen. Oder sagen wir so, Maria hat nach Jesus noch weitere Kinder bekommen mit Josef. Weil der Vater von Jesus ist ja nicht Josef. Und deswegen sind es Halbbrüder von Jesus, wie zum Beispiel auch Judas, der den Judasbrief geschrieben hat. Auf jeden Fall hat den Jakobusbrief der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, geschrieben. Und in der Bibel können wir lesen, dass die Geschwister oder die Halbgeschwister von Jesus ihn erstmal abgelehnt haben, dass sie nicht geglaubt haben. Später sind sie dann aber zum Glauben gekommen. Und dieser Jakobus, der wurde sogar einer der wichtigsten Führungspersonen in der jungen Gemeinde in Jerusalem. Als der Heilige Geist auf die Jünger ausgeschüttet wurde und sie gepredigt haben und sich so viele bekehrt haben, als die Gemeinde gegründet wurde. Und einer der führenden Personen war dieser Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Und er wird sogar von Paulus selbst zusammen mit Petrus und Johannes als Säulen der Gemeinde in Jerusalem genannt. Also Jakobus, der Halbbruder von Jesus, Petrus und Johannes waren die Säulen dieser Gemeinde. Und da sehen wir, wie viel dieser Jakobus dort in dieser Gemeinde bewirkt hat. Galater 2, Vers 19 könnt ihr das nachlesen. Und der Jakobusbrief, der wurde ca. 44 bis 49 nach Christus geschrieben. Also ich sage mal ganz grob, so 11 bis 15 Jahre oder 11 bis 13 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es ist somit eins oder eigentlich der früheste Brief, der geschrieben wird. Also es ist wirklich sehr nah dran. Und er wird in diesem Zeitraum geschrieben und er richtet sich an die verstreuten Christen, an die Christen in der Diaspora. Es sind Christen, es sind Menschen, die sich dem Judentum abgewandt haben und die sich Jesus Christus zugewandt haben. Sie werden verfolgt. Sie werden von den Juden ganz massiv verfolgt. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, da könnt ihr sehen, dass Menschen, dass Jünger Jesu umgebracht werden, dass sie den Märtyrertod sterben und dass selbst auch Saulus damals wirklich die Gemeinde ganz extrem verfolgt hat. Und weil sie Christen geworden sind und jetzt Jesus Christus nachfolgen, werden sie stark verfolgt. Und aufgrund dieser Verfolgung war es so, dass viele Christen aus Jerusalem geflohen sind, weil in Jerusalem die Elite der Juden, ich sag mal, gehaust hat und die Verfolgung gerade da sehr stark war. Das heißt, es ist in eine Zeit hinein, dieser Brief ist an Christen geschrieben, als es ihnen nicht so gut geht. Jakobus selbst ist ca. 15 Jahre, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, umgebracht worden, weil er Jesus Christus nachfolgt. Er ist als Märtyrer für dieses Evangelium gestorben. Und hier lesen wir nichts von Happy Family, hier lesen wir nichts von Friede, Freude, Eierkuchen. Hier lesen wir von Anfechtung, Verfolgung und wirklich schweren Zeiten. Und ich möchte mit euch einfach anfangen, diesen Brief zu lesen. Und wir lesen einfach in Jakobus 1, die ersten 17 Verse. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Interessant. Ich habe gesagt, hier ist nichts von Friede, Freude, Eierkuchen zu lesen. Und trotzdem lesen wir doch direkt zu Beginn, dass wir uns freuen sollen. Achtet es für Freude. Das heißt, wir sollen irgendetwas mit Freude verbinden. Irgendetwas soll in uns Freude auslösen. Und die Frage ist, wann sollen wir uns freuen? Die Antwort steht hier, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Es ist interessant. Also wir sollen uns freuen, wenn wir in Anfechtung geraten. Jetzt ist die Frage, was ist Anfechtung? Jetzt würden wir sagen, okay, ich würde mich gerne freuen, wenn ich in Anfechtung komme, aber ist Anfechtung sowas wie Urlaub? Ist Anfechtung ein zweifache Gehaltsauszahlung? Was ist Anfechtung? Im Urtext, im Griechischen, steht hier das Wort Peirasmos oder Pirasmos, wie es ausgesprochen wird. Und Pirasmos ist ein Wort, was man gleichsetzen kann mit Versuchung, Prüfung und Anfechtung. Also im Urtext steht für Versuchung, Prüfung und Anfechtung immer Pirasmos. Und in der Schlachterübersetzung, das ist die Übersetzung, die ich lese, da wird dieser Begriff Pirasmos 21 Mal im Neuen Testament erwähnt. Und es ist interessant, 11 Mal wird das als Anfechtung übersetzt, 9 Mal wird es als Versuchung übersetzt und einmal sogar als Feuerprobe in 1. Petrus 4, Vers 12. In der Elberfelder Übersetzung hingegen wird es von diesen 21 Mal 20 Mal konsequent nur mit Versuchung übersetzt. Das heißt, jemand, der von euch die Elberfelder Übersetzung liest, der hat gerade gemerkt beim Vorlesen, als ich gelesen habe, wir sollen uns freuen, wenn wir in Anfechtung geraten. Da stand bei euch drin, dass ihr euch freuen sollt, wenn ihr in Versuchung geratet. Und ein einziges Mal übersetzt die Elberfelder dieses Wort Pirasmos anders. Und das ist auch in 1. Petrus 4, Vers 12. Dort übersetzt die Elberfelder Übersetzung es als Prüfung. Pirasmos ist etwas, es ist eine Anfechtung. Und eine Anfechtung kann ein Problem oder irgendetwas anderes sein, das den Frieden, dem Wohlergehen, der Freude oder dem Glück in die Quere kommt. Also Pirasmus ist etwas, was ein Problem ist oder was unserem Frieden, unserem Wohlergehen, unserer Freude oder unserem Glück in die Quere kommt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wer von euch wünscht sich Frieden, Wohlergehen, Freude und Glück, da würdet ihr die Hände heben. Wir wünschen uns das. Aber Pirasmus ist etwas, was dem in die Quere kommt. Das ist etwas, was das verhindert. Das heißt, es sind Situationen, wo wir nicht Friede, Wohlergehen, Freude und Glück empfinden. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wer von euch hatte schon einmal in seinem Leben Kontakt mit Pirasmus? Wer von euch hatte schon mal Kontakt damit? Ich merke, ihr seid noch nicht ehrlich genug. Die Frage ist, wie seid ihr damit umgegangen? Vielleicht befindest du dich gerade in so einer Anfechtung. Vielleicht wird gerade bei dir Friede, Wohlergehen, Freude und Glück verhindert durch irgendeinen Umstand. Prüfung und Schwierigkeiten sind nicht selten und auch nicht außergewöhnlich. Eigentlich sollte das unter Kindern Gottes nichts Wahnsinniges, Erstaunliches sein, wenn wir uns in Prüfungen befinden. Und ich möchte diese eine Stelle, die die Schlachter und die Elberfelder jeweils anders übersetzen, einmal als Prüfung oder als Feuerprobe, möchte ich einmal lesen in 1. Petrus 4, Vers 12 und Vers 13. Dort steht: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, schreibt Petrus an die Christen. Lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Also wenn wir in diese Anfechtung kommen, wenn wir in diese Feuerprobe kommen, dann sollen wir nicht erstaunt dastehen als Christ und denken, boah, was geht jetzt ab? Es wundert mich jetzt aber. Ich dachte, dass ich jetzt mein ganzes Leben auf der Schnellstraße, auf der Autobahn, gen Himmel, ein Meter über den Boden laufend, so vor sich hergehen wird. Das schreibt Petrus, wir sollen uns nicht wundern, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Die Elberfelder schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das heißt, wenn wir in Prüfungen kommen, wenn wir in das Feuer der Verfolgung, damals die Christen, die verfolgt wurden, wenn wir in Probleme geraten, dann sollen wir nicht erstaunt dastehen und denken, was ist jetzt los? Schreibt Petrus, das sage nicht ich. Und dieses Pirasmos in Verbform bedeutet etwas oder jemanden auf die Probe stellen. Und wir haben gerade gelesen, Jakobus 1, Vers 2 bis 4, dort steht, also dieser Abschnitt beginnt damit, dass wir es für lauter Freude achten sollen. Und dann steht aber etwas im ersten Vers, oder Vers 2, Anfechtung, wenn wir in Anfechtung geraten. Und in Vers 4 folgt dieser Anfechtung. Das Ende der Anfechtung ist, damit ihr vollkommen seid und es euch an nichts mangelt. Und das ist etwas völlig Paradoxes, dass ich in Anfechtung komme, damit ich vollständig bin und es mir nichts mangelt. Und wir haben gerade gesagt, dass Anfechtung oder dieses Pirasmos etwas ist, was ja Glück und Freude verhindert, aber am Ende der Anfechtung fehlt es mir an nichts. Es mangelt mir an nichts. Wir können zu diesem Wort sagen, Anfechtung, Versuchung oder Prüfung. Heute würden wir vielleicht sagen, Schwierigkeiten und Probleme. Wisst ihr, wenn ihr als Kinder Gottes in Schwierigkeiten und Probleme kommt, gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ihr könnt trotzig sein, richtig böse darauf, dass das auf euch zugekommen ist, dieses Problem, und versuchen, euch selbst dadurch zu kämpfen und sagen, hey, damit werde ich fertig, das nehme ich auf mich, kotzt mich übelst an, aber das schaffe ich schon. Ihr könnt auch mutlos werden und aufgeben und sagen, hey, kriege ich nicht hin. Ihr könnt euch lautstark über Probleme beschweren. Ihr könnt rumgehen und sagen, finde ich total ungerecht, dass mir das zugestoßen ist. Und dieser Umstand, warum gerade ich? Oder ihr könnt in Selbstmitleid untergehen. Euch selbst bemitleiden, euch vergrämen, euch vergraben. Oder ihr werdet durch Probleme und Schwierigkeiten geschult. Ihr begebt euch in Problemen und Schwierigkeiten in einen Wachstumsprozess. Und das ist die beste aller Varianten. Diese Bewährung unseres Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Und Bewährung ist ein anderes Wort für Erprobung. Die Erprobung unseres Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Und wir haben in Vers 3 gelesen, da ihr wisst. Also Jakobus schreibt an die Christen, wir wissen das. Wir müssen es nicht hoffen, sondern wir wissen, dass die Erprobung unseres Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Durch Prüfungen lernt ein Kind Gottes, mit dem Druck der Versuchung oder der Anfechtung umzugehen oder diesem Druck zu widerstehen. Und Standhaftigkeit führt in der Konsequenz dazu, dass wir geistlich reifen, dass wir vollständig sind und es uns an nichts mangelt. Und die Verse 2 bis 4 möchte ich in der neuen Genfer Übersetzung noch lesen. Dort steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen bzw. geistlich reif und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Die Erprobung unseres Glaubens führt zu einer tiefen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Bei uns ist oft so, dass wir uns auf das Problem fokussieren. Wir gucken so wie ein Kaninchen auf die Schlange und sehen nur die Schwierigkeit, nur das Problem, vergessen aber oft den, auf den es ankommt. Ich fand Psalm 73, Vers 23 bis 26 so gut. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dort steht Psalm 73, 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich nur dich habe, so brauche ich nichts anderes hier auf der Erde und im Himmel. Den meisten von uns fehlt die Weisheit, in Schwierigkeiten oder die Schwierigkeiten in unserem Leben von Gottes Standpunkt aus zu sehen. Wir sind oft sehr kurzsichtig in unserem Problem, in unserer Anfechtung, in der Versuchung, in der Schwierigkeit und fokussieren uns wirklich nur auf dieses eine Problem. Wir beschäftigen uns oft nur mit dieser aktuellen Einschränkung, mit dieser aktuellen, für uns ausgesehen, für diese Unannehmlichkeit. Darauf konzentrieren wir uns. Das ist interessant, im Jakobusbrief, nach dem 4. Vers kommen so 2 Abschnitte, Vers 5 bis Vers 8 und dann Vers 9 bis Vers 11, so 2 Einschübe, wo man denkt, so, und was haben die jetzt mit Anfechtung zu tun? Es sind aber 2 Einschübe, wo es darum geht oder wo betrachtet wird, was die sagen oder was die sagen, die behaupten, dass es denen an geistlichen oder materiellen Ausstattung in der Anfechtung fehlt. Das ist der erste Abschnitt, Jakobus 1, 5 bis 8. Da sagt man, oder da sagt jemand, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn wir in der Versuchung, wenn wir in der Anfechtung stehen, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten haben, wenn vielleicht etwas der Freude und dem Frieden in die Quere gekommen ist, dann können wir vielleicht sagen, ich bin geistlich einfach nicht so weit. Mir fehlt es an Weisheit, damit umzugehen, und deswegen habe ich damit ein Problem, deswegen komme ich da nicht raus, deswegen gebe ich auf. Meine geistliche Ausstattung ist einfach für diese Anfechtung nicht ausreichend. Ich bin halt so. Ich bin einfach so ein nachlässiger Typ, ich bin vielleicht zu schnell kompromissbereit, ich bin einfach zu schnell zornig, ich bin zu schnell eifersüchtig, das bin ich, das kann ich dafür. Mir fehlt es einfach an Weisheit, diese Prüfung zu bestehen. Und Vers 5 steht, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Das heißt, wenn wir in Problemen stehen, dann sollen wir auf die Knie gehen. Dann sollen wir Gott bitten. Und dieses Gott bitten, dieses auf die Knie gehen, dieses ins Gebet gehen, das ist das, was wir gerade gehört haben, dieses Stammeln vor Gott, Herr, ich schaffe es nicht, ich kann nicht. Es liegt nicht an meiner Kraft. Es zeugt von Abhängigkeit, es zeugt von Schwäche, es zeugt davon, dass wir den brauchen, auf den es ankommt. Wisst ihr, ich habe oftmals das Gefühl, dass nicht die Weisheit das Problem ist, sondern einfach mangelndes Vertrauen auf Gott oder vielleicht auch fehlende Kenntnis in seinem Wort. Wir sollen im Glauben bitten und nicht zweifeln. Wir sollen im Glauben bitten, dass Gott uns durch diese Versuchung, durch diese Anfechtung hilft. Ich weiß, dass dieser Bibelvers oft herangezogen wird für alles, was wir bitten. Ja? Willst du gesund werden? Ah, hier steht's, wenn jemand aber unter euch, bitte von Gott, hier steht, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wenn ich nicht zweifle, bekomme ich alles, was ich will. Darum geht's hier nicht. Es geht hier um Versuchung, es geht um Anfechtung. Es geht um Schwierigkeiten, in denen ich mit Gottes Hilfe durchkommen möchte. Und ich fand interessant, lasst uns Sprüche 2, Vers 1 bis 5 lesen und Sprüche hat Salomo geschrieben und der ist jetzt nicht gerade für seine Unweisheit bekannt. Dort schreibt Salomo, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du alles bekommen, was du willst. Nein, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ich finde das so interessant. Ich habe mir einige Dinge unterstrichen. Wenn du meine Worte annimmst, wenn du meine Gebote bei dir bewahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leihst, Wenn du dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest, wenn du um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie nach Silber, wenn du nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Dann wirst du die Erkenntnis Gottes erlangen. Und ich finde, dieser Prozess auf der Suche, dieser Prozess der Bitte, dieser Prozess des Flehens, diese Erniedrigung vor Gott, dieses Demütigen vor Gott und wirklich Flehen, wie oft machen wir das? Wenn wir es erkannt haben, dass es uns an Weisheit fehlt, dann beschweren wir uns oft oder nehmen es vielleicht auch einfach hin und sagen, ja, sorry, mir fehlt es einfach an Weisheit, ist so. Dann beten wir dafür, gerade dann, wenn es uns fehlt oder wenn wir gerade schmerzhaft erfahren haben, dass sie uns fehlt, und danach vergessen wir es wieder. Das ist wie so ein Gebet, Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Genauso beten wir um Weisheit und Erkenntnis in dem Moment, wo wir merken, ach, es fehlt uns. Wir sind aber nicht auf der Suche danach, wie nach einem Schatz. Wir bleiben nicht ernsthaft dran. Oder manchmal fehlt uns einfach das Vertrauen in Gottes Wort und in seine Zusagen. Und dann sind wir gleich einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Bist du vielleicht auch als Kind Gottes und als Christ so unbeständig unterwegs? Ist dein Leben mit Gott vielleicht auch ein Ritt auf der Meereswoge, geprägt von extremen Höhen und extremen Tiefen? Liegt es vielleicht daran, dass du nicht wirklich vertraust, oder vielleicht daran, dass du nicht nach der Weisheit Gottes suchst, wie nach einem Schatz? Lass uns die Verse 9 und 11 in Jakobus weiterlesen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Scheinbar wieder ein ganz anderes Thema. Es geht hier um Armut und um Reichtum oder um den niedrigen Bruder, der niedrig gestellt ist, vermutlich aufgrund seiner materiellen Güter, und um den anderen, der hochgestellt ist, aufgrund seines Reichtums. Aber es gehört genau hierhin. Wir können nämlich hingehen und sagen, meine materielle Ausstattung ist für die Anfechtung einfach nicht ausreichend. Wir können sagen, Herr, weißt du, wenn ich mehr Geld hätte, dann hätte ich nicht dieses eine Problem. Wenn ich von dem mehr hätte, dann hätte ich nicht diese Versuchung da an der Stelle. Würdest du mir davon mehr geben oder würde es mich hier besser gehen? Ja, dann wäre es doch viel leichter. Dann könnte ich doch viel leichter widerstehen. Oder was kann ich dafür, dass Gott mir einfach so viel gegeben hat, dass er mich gesegnet hat, mich reich beschenkt hat? Wisst ihr, ob du viel hast oder ob du wenig hast, es ist völlig egal. Es schützt dich nicht vor Anfechtungen. Und genauso wie der Niedrige, der wenig hat, sich nicht darauf konzentrieren soll, was ihm fehlt, soll auch der Reiche sich nicht darauf verlassen, was er hat. Sondern es ist eine Sichtweise von Gott, es geht hier um was ganz anderes. Auf meinem Reichtum kann ich mich nicht verlassen. Und wir waren am Freitag mit den Arbeitskollegen, haben wir ein ehemaliges Fabrikgelände in Bergisch Gladbach besichtigt. Ein Riesenteil, ist fast die halbe Stadt von Bergisch Gladbach, nimmt dieses Fabrikgelände ein. Das ist ein Unternehmen, was fast 200 Jahre alt geworden ist. Es ist ein Unternehmen, wo in den letzten 50 Jahren noch Milliarden von Euros umgesetzt wurden. Es ist ein Unternehmen, wo man vor Jahren noch gesagt hat, also so ein starkes und gesundes Unternehmen findet man sonst nirgendwo. Dieses Unternehmen ist pleite, es ist insolvent. Da, wo 4000 Menschen gearbeitet haben, noch vor ein paar Jahren, arbeitet jetzt keiner mehr. Der ganze Reichtum, der ganze Glanz ist dahin und im Endeffekt werden bis auf die denkmalgeschützten Teile, wird alles abgerissen werden. Ich kann mich auf meinen Reichtum, auf meinen Besitz nicht verlassen. Dieser Abschnitt zeigt Gottes Sicht auf irdische Dinge, auf irdischen Besitz. Der Niedrige, der soll sich rühmen, dass er ein Kind Gottes ist und sich nicht auf die Dinge konzentrieren, die ihm fehlen. Und der Reiche soll nicht vergessen, dass sein Reichtum vergänglich ist. Er soll sich nicht auf seinen Reichtum konzentrieren, sondern er soll wissen, dass er genauso auch als Reicher abhängig ist von Gott, dass er niedrig ist, dass er in Abhängigkeit lebt. Lehne ich mich gegen die Umstände auf, in die Gott mich hineingestellt hat, wenn ich in Anfechtungen oder in Versuchungen oder in Problemen, in Schwierigkeiten komme, lehne ich mich dann auf und sage, die Umstände sind schuld, die Situation, in die Gott mich hineingestellt hat, ist jetzt schuld daran? Ich finde, hier passt wieder der Psalm 73, Vers 25, was wir gelesen haben. Wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts. Frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, ob ich wenig habe oder ob ich viel habe, ich kann in beiden Situationen meinen Fokus falsch setzen. Und in Vers 12, in Jakobus 1, geht er wieder zurück und fasst das zusammen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Der, welcher die Anfechtung erduldet, wird glücklich. Der wird glücklich. Und hier haben wir wieder den Bezug zu Vers 2, zu der Freude. Apostel Paulus, könnt ihr in 2. Korinther 12 lesen, hat auch einen Stachel im Fleisch. Und er hat den Herrn gebeten, dass er das wegtut. Und er hat es nicht gemacht. Und Paulus schreibt nachher, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten. Ich habe Wohlgefallen. Es ist nicht, dass er das mega super findet, sondern er hat ein Gefallen daran, eine Freude. Warum? Weil Gott in seiner Schwachheit mächtig wird. Und hier steht, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Etwas dulden hat mit Geduld zu tun. Erdulden ist etwas, was nicht immer sehr schnell vorbei ist. Die Bewährung oder die Erprobung kann länger andauern, als einem lieb ist. Aber, wir können es hier lesen, es wird am Ende reichlich belohnt. Ich fand nur interessant, wem verspricht der Jakobus, durch Gottes Geist geführt, hier diese Belohnung? Wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das Bestehen in einer Prüfung oder Versuchung hat etwas mit der Liebe zu unserem Herrn Jesus zu tun. Das heißt, ob ich in einer Anfechtung, in einer Prüfung bestehe, hat auch etwas mit meiner Liebe zu Jesus zu tun. Und da können wir 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9 lesen. 1. Petrus 1, 3 bis 9, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. damit die Bewährung oder die Erprobung eures Glaubens, der Glaube ist viel kostbarer als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, also damit die Bewährung oder die Erprobung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ich fand es interessant. Die Erprobung unseres Glaubens hat ein Ziel. Vers 7. Damit die Erprobung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Die Erprobung hat ein Ziel. In der Erprobung oder durch die Erprobung sollen wir Lob und Ehre unserem Herrn bringen. Und dann steht da in Vers 8 als Feststellung, nicht als Eventualität, sondern als Feststellung. Dort steht, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Das heißt, die Bewährung meines Glaubens führt zum Lob und zur Ehre Gottes oder Jesu Christi, wenn wir ihn lieben. Es ist keine Aufforderung, sondern es ist eine Feststellung. Ich kann in Anfechtungen, Versuchungen, Prüfungen, Schwierigkeiten und Problemen nicht bestehen, wenn ich meinen Herrn Jesus Christus nicht liebe. Und dann stellt sich die Frage, kannst du von dir sagen, dass du Jesus Christus liebst? Jakobus 1, 13 bis 17. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Was ist, wenn ich diese Prüfung nicht bestehe? Was ist, wenn ich in der Anfechtung nicht bestehe? Wenn ich in der Versuchung nachgebe? Ja, kann ich was dafür, wenn Gott mich da hat hineinlaufen lassen? Was kann ich dafür, wenn Gott eine Prüfung zulässt und ich dort falle? Ist doch nicht meine Schuld. Gott hätte mich einfach bewahren können vor dieser Prüfung. Gott ist schuld, dass ich in diese Prüfung geraten bin. Aber kann die Versuchung von Gott kommen? Hier steht ganz klar, nein. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst, Gott selbst, versucht niemanden. Gott selbst versucht nicht zum Bösen. Gott ist durch und durch Licht. Wie kann er dann Böses aussenden? Das haben wir in Vers 17 gelesen. Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wenn ihr beispielsweise, je nachdem wie die Sonne steht, wirft sie Schatten auf die Erde, dann ist bei uns Nacht. Je nachdem wie der Mond angeleuchtet ist, haben wir Vollmond oder noch nur so einen halbrunden Mond. Es ist überall, wo Schatten ist, ist auch Licht, sagt man. Aber wisst ihr, Gott ist Licht, durch und durch. Und bei Gott gibt es keinen Schatten infolge von Wechsel. Das heißt, Gott ist nicht böse. Und weil Gott nicht böse ist, kann er nicht zum Bösen versuchen. Gott versucht dich nicht zum Bösen. Gott lässt Versuchungen zu, so wie bei Hiob. Die Versuchung, die Anfechtung selber kommt vom Teufel. Aber Gott lässt es zu, um unseren Glauben zu erproben. Gott lässt aber nur so viel zu, 1. Korinther 10, wie viel wir tragen können. Gott ist der, der entscheidet, was er zulässt und was er nicht zulässt. Gott lässt zu, dass wir versucht und unser Glaube geprüft wird, wie bei Hiob. Aber woher kommt diese Versuchung? Steht in Vers 14, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Im Griechischen steht für gereizt ein Wort, das man verwendet, wenn man für Wildtiere einen Köder auslegt. Also wenn man so eine Falle macht, die das Tier einfangen und den Tod bringen soll. Das ist dieses Reizen. Und das Locken ist, wie man zum Beispiel einen Fisch fangen will und einen Köder dem Fisch hinhält. Dass er denkt, es ist etwas Gutes, es bringt ihm aber den Tod. Es ist, wenn wir von unseren eigenen Begierden gereizt werden. Woher kommt die Versuchung? Aus meinen eigenen Begierden heraus. Das, was bei mir im Herzen ist, führt mich in diese Versuchung. Das hat Jesus selber gesagt zu seinen Jüngern, Matthäus 15, Vers 18 bis 20. Dort steht, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das, was aus dem Herzen kommt, verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Jesus selber sagt zu seinen Jüngern, das, was bei euch aus dem Herzen kommt, das ist das, was euch verunreinigt. Der Ursprung des Bösen kommt aus unserem Herzen. Es wird gesteuert vom Teufel selbst. Und wenn wir hier lesen weiter, es wird von der eigenen Begierde gereizt, danach empfängt die Begierde, sie gebiert die Sünde, aber wenn die Sünde vollendet wird, gebiert sie den Tod. Es ist interessant, Sünde ist keine spontane Handlung. Ja, wenn man sagt, ei, da habe ich mich versündigt, das war so. Da kam es über mich, ist ganz spontan, da habe ich mich versündigt. Es gibt einen Spruch, der kommt ganz oft in der Seelsorge vor, da kam eins zum anderen und dann, ja. Sünde ist immer ein Prozess. Und diesen Prozess muss ich zulassen, damit Sünde den Tod gebiert. Und Sünde gebiert den Tod, immer. Und wenn du deinen sündigen Begierden folgst, entscheidest du dich für Tod. In der Neuen Genfer Übersetzung steht Vers 14 und 15, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Es ist eine ganz feste Abfolge. Beschuldige nicht Gott, wenn du in Versuchung gefallen bist. Beschuldige nicht Gott, wenn du deinen Begierden gefolgt bist und nicht der Weisheit gefolgt bist, die er dir in seinem Wort gegeben hat. Vers 16 sagt uns ganz klar, irrt euch nicht. Das heißt, täuscht euch nicht. Malt euch nicht was Falsches aus. Geht nicht den falschen Weg und denkt, dass Gott euch da hineingeführt hat. Das Böse kommt nicht vom Licht. Gott möchte Gutes in Schwierigkeiten bewirken. Das ist wichtig. Gott möchte Gutes in Schwierigkeiten bewirken. Gott möchte dir mit Erprobungen nicht eins auswischen. Gott möchte dir nicht deinen Leberhaken versetzen, von dem du nicht mehr aufstehen kannst. In Jakobus 5, 10 und 11 lesen wir, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wenn du in Anfechtung kommst, wundere dich nicht darüber. Wenn du Schwierigkeiten und Probleme hast als Kind Gottes hier auf dieser sündbeladenen Erde, wundere dich nicht, es kommt etwas auf dich zu, wo du denkst, also mir als Christen darf sowas doch nicht passieren. Jesus kam auch als Menschensohn in Versuchung, er blieb aber ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus Christus kann uns durch seinen Sieg in Versuchung helfen. Und in Hebräer 2, Vers 18, dort lesen wir, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde. Das heißt, wir können in Versuchungen leiden. Es kann, oder es ist meistens schwer, wenn wir in Versuchung kommen, wenn wir in Schwierigkeiten in unserem Leben, wenn wir in Probleme kommen. Hier steht, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und ich finde das einfach so tröstend, dass wir in seinem Wort lesen, hey, es werden Versuchungen kommen, es werden Anfechtungen kommen, es werden Schwierigkeiten kommen und es werden Probleme kommen. Ich habe so gedacht, es gibt oft so Themen, siegreich leben. Wie kann ich als Christ siegreich leben? Und wenn dann Christen sagen, dass es keinen Kampf gibt, wie kannst du dann siegen, wenn du nicht kämpfst? Also du musst kämpfen, wir werden in Kämpfe kommen. Der Teufel akzeptiert es nicht einfach so, dass wir uns für Gott entschieden haben. Und Gott lässt Situationen, Probleme, Schwierigkeiten, Krankheit zu, um unseren Glauben zu erproben, um uns zu läutern, um uns zu stärken, um uns dieses standhafte Ausharren zu schenken, um uns vollkommen werden zu lassen, damit wir geistlich reifen. Aber Gott lässt uns in diesen Situationen nicht alleine. Gott möchte uns nicht eins auswischen. Er möchte Gutes in dieser Schwierigkeit bewirken. Und damit er das kann, ist er ein Herr voll Mitleid und Erbarmen. Er ist einer, der selber versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Er ist einer, der gelitten hat, als er versucht wurde, und er kann uns helfen, die wir versucht werden. Deswegen lasst uns in unseren Problemen oder Schwierigkeiten, in unseren Erprobungen, Versuchungen oder Anfechtungen, lasst uns auf den fokussieren, auf den es ankommt. Lasst uns durch diese Erprobung unseres Glaubens hindurch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus vertiefen und in der Standhaftigkeit wachsen. Lass uns darauf fokussieren, dass alles, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Sonst brauchen wir nichts. Wenn ich nur dich habe, lasst uns wachsen, lasst uns geistlich dazu hinwachsen, dass wir sagen können, Herr, wenn wir nur dich haben, fehlt es uns an nichts. Lasst uns die Gemeinschaft zu unserem Herrn Jesus Christus vertiefen und einfach in dieser Standhaftigkeit wachsen. Lasst uns in der Erprobung unseres Glaubens das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Lob und Ehre für unseren Herrn Jesus Christus. Und ich habe gerade gesagt, wir haben ja auch schon zwei Lieder gesungen, wo es darum ging. Wenn die Meere toben, Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Wir haben die Zusage, wir haben einen Herr, der uns verspricht, dass wenn das Meer tobt, dass er uns begleiten wird. Das andere Lied, was wir gesungen haben, wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Bei all den Liedern geht es um die Perspektive. Und wenn ich die richtige Perspektive wähle, wenn ich die Perspektive wähle, die Gott mir gegeben hat als sein Kind, Wenn ich die Perspektive wähle, von der Jakobus hier schreibt, dann kann ich es für lauter Freude achten, wenn ich in mancherlei Anfechtung oder Versuchung gerate. Wisst ihr warum? Weil diese Erprobung unseres Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, wenn ich Jesus Christus wirklich vom Herzen liebe. Und dieses standhafte Ausharren wird ein vollkommenes Werk haben. Es wird uns vervollständigen, es wird uns geistliche Reife geben und es wird uns an nichts mangeln. Und ich wünsche euch einfach, dass wir mitnehmen, dass wenn wir in Problemen und Schwierigkeiten sind, dass wir trotzdem verstehen, dass uns in dieser Schwierigkeit mangelt es uns an nichts. Weil in Jesus Christus haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben Gutes, auch in Schwierigkeiten. Amen.